NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit diesen Themen. Jubel und Proteste, der Papst in Madrid. Anschlag in Israel, Tote auf beiden Seiten. Assad unter Druck, USA und EU fordern syrischen Präsidenten zum Rücktritt auf. Dazu Berichte über den schwarzen Tag an der Frankfurter Börse, die Gebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern und die neue CDU-Doppelspitze in Schleswig-Holstein. Dies und mehr bis 19 Uhr. Mein Name ist Jürgen Hanefeld. 440.000 junge Katholiken versammeln sich ab heute in Madrid, um dem Papst zuzujubeln. Benedikt XVI. Will 4 Tage lang in der spanischen Hauptstadt bleiben, wo er aber nicht jedem willkommen ist. Erstmals bei einem sogenannten Weltjugendtag gibt es auch Proteste gegen die Masseninszenierung und ihre Kosten. Bei der Ankunft des Papstes am Nachmittag überwog allerdings die Begeisterung, wie Oliver Neuroth berichtet.
Eine Gruppe Pilger mit gelben T-Shirts spielt einheitsam. Schon eine knappe Stunde, bevor das Papamobil zu sehen ist, stehen die Jugendlichen in einem Halbkreis und machen Stimmung. Sie kommen von den Kanarischen Inseln, um den Papst zu sehen. Weil das ein großes Erlebnis für uns ist. Wir wollen ihn aus nächster Nähe sehen und für ihn singen. Auch der 6-jährige José gehört zu der Gruppe. Er ist hier,
um den Papa zu sehen. Das ist schön.
An der großen Hauptstraße ins Zentrum von Madrid stehen vor allem Spanier und Lateinamerikaner. Sie halten Fahnen ihrer Heimatländer hoch. Die Balkone der Wohnblocks sind geschmückt mit Weltjugendtagsflaggen. Eine junge Pilgerin aus den USA steht in der ersten Reihe. Ich liebe den Papst sehr. Es ist das Oberhaupt der katholischen Kirche. Ich bin sehr gläubig, deshalb ist es doch klar, dass wir ihn hier in Madrid willkommen heißen. Plötzlich geht alles ganz schnell. Hubschrauber fliegen dicht über die Straße hinweg. Eine Kolonne Polizeiwagen und Motorräder ist zu sehen. Und dahinter das Papamobil. Es ist nicht wie so oft in Schrittgeschwindigkeit unterwegs, eher mit Tempo 30 oder 40. Das heißt, es ist ein sehr kurzer Moment für die Pilger, in dem sie dem Papst zuwinken können. Trotzdem, 2 Jugendliche aus Münster sind zufrieden.
Ging ein klein wenig zu schnell vorbei, aber ansonsten ihn überhaupt mal zu sehen, war doch schon eigentlich ein Erlebnis.
Also es ist schon ein wichtiger Moment in meinem Leben gewesen, dem Papst so nah zu sein, und war schon nicht schlecht.
Bei den Pilgern, die von den Kanarischen Inseln kommen, herrscht nach dem Blick aufs Papamobil Partystimmung. Ihnen geht es jetzt perfekt, so gut wie noch nie. Diese Aura vom Papst, die Emotionen hier an der Straße, wir fühlen uns super. Es war gut genug, auch wenn wir den Papst nur 1 Sekunde sehen konnten. Die ganze Stimmung davor und jetzt danach, wir genießen es. Für die meisten Pilger ist aber klar, der kurze Blick aufs Papamobil reicht nicht. Sie werden definitiv heute Abend zum Cibelesplatz im Zentrum von Madrid kommen, wo der Papst die Jugendlichen aus aller Welt offiziell begrüßen will.
Oliver Neuroth aus Madrid. Der Weltjugendtag ist auch Gegenstand unseres Kommentars. Florian Breitmeier aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft.
Die katholischen Weltjugendtage sind ein Versuch des Vatikans, der Jugend ein zeitgenössisches Angebot zu machen. Die Sehnsucht nach einer jungen, lebendigen Kirche soll zumindest temporär gestillt werden. Die eigene Spiritualität soll authentisch ausgelebt werden, und das mitten in der Öffentlichkeit. Es ist das gute Recht von Jugendlichen, die sich in ihrer Kirchengemeinde marginalisiert fühlen, dieses Glaubensfest zu erleben. Doch die Madrider Megaparty ist nicht nur ein katholisches Woodstock. Der Weltjugendtag hat für die katholische Kirche und vor allem den Papst auch eine Legitimitätsfunktion. Mit der Inszenierung seiner Weltjugendtage will der Vatikan der Welt auch zeigen: Schaut doch mal her, Missbrauchsskandal hin, undemokratische Strukturen her. Wir haben trotzdem die Zustimmung von Massen, sogar von jugendlichen Massen, und das in diesen Zeiten. Damit kommen die sogenannten Empörten ins Spiel, die in Madrid ihren politischen Protest auch gegen den Papst richten. Denn im Kern geht es bei der Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Teilnehmern des Weltjugendtages nämlich um die Präsenz von Religion im öffentlich-politischen Raum. Der konservative Madrider Kardinal Varela forderte mit Blick auf den Weltjugendtag eine Neuevangelisierung des Landes und schreckte auch vor dem Begriff Kreuzzug nicht zurück. Wer ausgerechnet in einem Land wie Spanien solche verbalen Geschütze auffährt, die christliche Rückeroberung der Iberischen Halbinsel und der spanische Bürgerkrieg lassen grüßen, darf sich nicht wundern, wenn Menschen auf die Straße gehen, die sich nicht neu evangelisieren lassen wollen. Allerdings, anstatt blinder Wut auf den Mann in Weiß, lohnte ein Blick auf mögliche gemeinsame Interessen zwischen jugendlichen Pilgern aus aller Welt, die Halt im Glauben suchen, und jungen Gegendemonstranten, die sich politisch und sozial an den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlen. Denn die Proteste gegen den Papstbesuch in Spanien sind nicht Ausdruck einer zunehmenden Intoleranz von Laizisten gegenüber der Religion an sich. Vielmehr machen die Proteste deutlich, dass die Kirche in Spanien ihre einstige Deutungshoheit eingebüßt hat. Das muss für die Kirche aber kein Nachteil sein. Spanien ist nicht auf dem Weg in eine gottlose Gesellschaft, wie ihn manche Oberhirten beklagen. Der boomende Pilgertourismus auf dem Jakobsweg und das Wahrzeichen von Barcelona, die Kathedrale der Heiligen Familie, sind Gegenbeispiele. Beim Weltjugendtag in Madrid geht es Gläubigen und Empörten im Prinzip um dasselbe: das Ausloten einer neuen Balance zwischen den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen und den Regeln und kulturellen Wurzeln der Gemeinschaft. Pilger und Protestierende sind sich in Madrid näher, als sie glauben. Wenn die jeweiligen Gruppen in Madrid das erkennen, könnten die nächsten Tage überraschend spannend werden.
Die Meinung von Florian Breitmeier. Monatelang haben die USA und Europa zugesehen, wie Syriens Präsident Assad sein Militär gegen die eigene Bevölkerung in Stellung bringt und schießen lässt. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der zivilen Opfer auf 1.900. Die Zurückhaltung des Westens dürfte seinen Grund vor allem in der strategischen Bedeutung Syriens haben, als ehedem stabiler Puffer zwischen den Todfeinden Israel und Iran. Nun aber haben Amerikaner und Europäer die Geduld mit dem Diktator von Damaskus verloren. Fast zeitgleich forderten EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und Präsident Barack Obama Bashar al-Assad zum Rücktritt auf. Aus Washington, Anna Engelke.
Schon seit Tagen kursierten Meldungen, wonach das Weiße Haus den syrischen Machthaber zum Rücktritt auffordern würde. Heute war es nun soweit. In einer schriftlichen Erklärung verlangte US-Präsident Obama den Rücktritt von Präsident Assad zum Wohle des syrischen Volkes. Obama warf Assad vor, sein Volk abzuschlachten. Um 16 Uhr deutscher Zeit, kurz nach der Erklärung von Präsident Obama, ging US-Außenministerin Hillary Clinton in Washington vor die Presse. Der Übergang zu einer Demokratie in Syrien habe begonnen, sagte Clinton.
The transition to democracy in Syria has begun and it's time for Assad to get out of the way.
Und es ist Zeit für Assad zur Seite zu treten, so die amerikanische Außenministerin. Die USA haben damit ganz klar den Druck auf Syriens Machthaber Assad erhöht. Bisher hatte die US-Regierung lediglich die Gewalt der syrischen Führung gegen ihr eigenes Volk scharf verurteilt und Assad die Rechtmäßigkeit als Staatsoberhaupt seines Landes abgesprochen. Zusätzlich zu der heutigen Rücktrittsforderung verschärfen die USA die Sanktionen gegen Syrien. Sie sollen helfen, Assad immer stärker zu isolieren, so Hillary Clinton. Zu den Sanktionen gehört das sofortige Einfrieren aller Vermögen der syrischen Regierung in den USA sowie das Verbot für Amerikaner, mit dem Regime Geschäfte zu machen. Außerdem ist ab sofort die Einfuhr von syrischem Öl und Ölprodukten in die Vereinigten Staaten verboten. Ein direktes oder gar militärisches Eingreifen der USA in Syrien erteilte Außenministerin Clinton eine klare Absage. Wir verstehen das starke Bestreben des syrischen Volkes, dass sich kein fremdes Land in seinen Kampf einmischen soll. Und wir respektieren diesen Wunsch. In einer abgestimmten Aktion haben heute zeitgleich mit Washington auch die Regierungen in Berlin, Paris und London den Rücktritt des syrischen Machthabers gefordert. Hillary Clinton. Die Assad-Regierung ist nun von Ländern aus allen Teilen der Welt verurteilt worden. Sie kann sich nur noch an den Iran wenden, wenn sie Unterstützung für ihr brutales und ungerechtes Vorgehen möchte. Seit Beginn der Proteste gegen Präsident Assad in diesem März ist die syrische Regierung nach Schätzungen der UNO für den Tod von mindestens 1.900 Menschen verantwortlich. US-Außenministerin Clinton kündigte an, dass sich der UN-Menschenrechtsrat mit Syrien beschäftigen werde. Für kommenden Montag ist eine Sondersitzung in Genf geplant.
Anna Engelke aus Washington. Optimisten hatten heute früh noch gehofft, der Krieg des syrischen Regimes gegen sein eigenes Volk könnte zu Ende sein. Angeblich hatte Assad UN-Generalsekretär Ban Ki-moon versichert, sein Militär werde das Feuer einstellen. Doch am Abend dieses Tages ist wieder Ernüchterung eingekehrt. Aus Kairo berichtet Hans-Michael Ehl.
Offizielle syrische Reaktionen zu US- und EU-Forderungen, Präsident Assad müsse zurücktreten, liegen noch nicht vor. Aber es wird allgemein erwartet, dass sich Assad davon nicht beeindrucken lässt. Nicht beeindruckt haben Assad auch die Forderungen von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, die Gewalt gegen Zivilisten zu beenden. In einem Telefonat am späten Mittwochabend hatte Assad erklärt, Polizei und Armee hätten ihre Aktionen eingestellt. Und trotzdem ging den Tag über die Gewalt der syrischen Sicherheitskräfte gegen Zivilisten weiter. Schüsse werden aus der Hafenstadt Latakia gemeldet, Verhaftungen in der Hauptstadt Damaskus und anderen syrischen Städten. Zwar berichten Augenzeugen aus mehreren Städten, dass die Sicherheitskräfte sich aus den Stadtzentren zurückgezogen haben, die Armee kontrolliere aber die Zugangsstraßen und Scharfschützen seien auf Dächern postiert worden, um Demonstrationen von Assad-Gegnern zu verhindern, so zum Beispiel in Deir az-Zor im Osten des Landes. Der UN-Sicherheitsrat soll heute noch über die aktuelle Lage in Syrien beraten. Bei dieser Sitzung soll auch ein aktueller Bericht des UN-Menschenrechtsrats vorliegen. Der Bericht schätzt die Zahl der Zivilisten, die während der 5 Monate der Auseinandersetzungen in Syrien getötet wurden, auf 1.900. Außerdem soll die Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen eine Anklage gegen Syriens Präsident Assad beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag prüfen, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Hans-Michael Ehl. Tote und Verletzte wurden am Nachmittag aus dem israelischen Badeort Eilat am Roten Meer gemeldet. 2 Busse wurden von Unbekannten beschossen. Wer hinter der Attacke steckt, ist unklar. Christian Wagner.
Es ist kurz nach Mittag, als der erste Reisebus von Gewehrkugeln getroffen wird. Etwa 20 Kilometer vor dem Ziel Eilat am Roten Meer. Die Frontscheibe wird durchschossen, mehrere Seitenscheiben zerstört. In dem Überlandbus waren viele Soldaten unterwegs, aber auch diese Mutter mit ihren beiden Kindern. Sie haben 5 Schüsse auf uns abgefeuert. Ich habe den Kindern gesagt, dass sie sich runterbeugen sollen. Sie sind von Splittern getroffen worden. Ein Passagier kommt in dem Bus ums Leben. Geschossen wurde offenbar aus einem fahrenden Auto und von einem Attentäter neben der Straße. Die verläuft am Ort des Anschlags entlang der Grenze zu Ägypten. Die Attacke sei koordiniert gewesen, vermutet dieser Familienvater, der mit seinem Auto vor dem Bus unterwegs war und ebenfalls getroffen wurde. Ich habe einen Mann gesehen, der sich hinkniete und dann hinlegte. Eine Sekunde später sind die Scheiben im Auto zerplatzt. Ich habe den Kindern gesagt, dass sie sich hinlegen sollen. Ich bin weitergefahren und habe die Polizei gerufen. Wenig später gerät ein Armeefahrzeug in der Nähe in eine Sprengfalle. Die Soldaten waren offenbar zu dem attackierten Bus unterwegs. 5 Insassen werden verletzt. Von der ägyptischen Seite der Grenze wird eine Granate abgefeuert, die aber keinen Schaden anrichtet, melden jedenfalls israelische Sicherheitskräfte. Während die Armee zur Verfolgung der Attentäter Hubschrauber einsetzt, werden Schüsse auf einen weiteren Bus gemeldet. Die Menschen im Bus überleben, aber in einem Auto in unmittelbarer Nähe werden mehrere Personen tödlich getroffen. Auch Stunden danach ist unklar, um wie viele Attentäter es sich handelt. Die israelische Armee hat die Region um Eilat mit Straßensperren abgeriegelt. Sie meldet, 7 Attentäter seien in einem Feuergefecht erschossen worden. Möglicherweise seien weitere auf der Flucht. Sowohl die ägyptischen Behörden jenseits der Grenze als auch die Regierung der Hamas im Gazastreifen bestreiten jede Verbindung zu den Anschlägen. Ein führendes Mitglied der radikal-islamischen Bewegung begrüßt den Terrorakt allerdings mit der Begründung, Israel greife den Gazastreifen täglich an. Die Hintergründe der Attacken sind noch unklar. Verteidigungsminister Barak kündigte aber schon an, mit so wörtlich aller Macht und Entschlossenheit zurückzuschlagen. Der blutigste Angriff seit Jahren habe seinen Ursprung im Gazastreifen, vermuten die Militärs. Brigadegeneral Shalom Harari sagt, es handle sich um Splittergruppen. Die haben Probleme mit der Hamas und wollen ihre Macht demonstrieren, indem sie sich nicht mehr am Widerstand beteiligen und sogar den Beschuss Israels aus dem Gazastreifen verhindern.
Ja, und tatsächlich folgte Israels Rache auf dem Fuße. Bei einem Luftangriff auf Ziele im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben bisher 6 Menschen getötet worden, unter ihnen ein Kind. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info oder WDR 5. Es ist 18:44. Miese Stimmung an der Börse. Nach den Aufregungen der letzten Wochen hatten viele geglaubt, die schlimmsten Turbulenzen seien vorbei. Aber nebbig, der DAX verzeichnete heute das größte Minus seit Jahren. Aus Frankfurt, Dorothee Holz.
Ein Börsentag, der viele Händler nur noch an die Stimmung nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers erinnerte. Der europäische Index Eurostoxx 50 verbuchte tatsächlich zeitweise den höchsten Tagesverlust seit dieser Pleite. Auch beim DAX gab es kein Halten mehr. Der DAX rutschte um fast 6% ab und schloss bei 5.602 Punkten. Händler erklärten diesen Kursrutsch zum einen mit einer Verkaufswelle, die durch automatische Computerprogramme ausgelöst wurde. Gegen diese Programme gibt es keine Gegenwehr, so ein Händler. Aber es gibt auch deshalb keine Gegenwehr, weil die Stimmung weiter hochnervös ist. Denn an den Finanzmärkten fürchtet man, dass Europa und die USA wieder in die Rezession abrutschen. Genährt wurde diese Furcht am Nachmittag durch äußerst schwache US-Konjunkturdaten aus dem Großraum Philadelphia. Sämtliche Aktien im DAX waren tief im Minus. Am härtesten traf es die Titel der Commerzbank, die um 10,5% einbrachen. Bei der Deutschen Bank ging es um 7% runter. Gesucht waren die sogenannten sicheren Häfen. Dazu zählten deutsche Staatsanleihen, aber auch Gold. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg auf das Rekordhoch von 1.816 Dollar.
Verwaltung kostet Geld. Und obwohl viele Bürger über die Verwaltung schimpfen, wenn sie aus Kostengründen abgebaut werden soll, dann ist das auch nicht recht. Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hatte nun beschlossen, in einer großen Gebietsreform Verwaltungseinheiten zusammenzulegen, um auf diese Weise Geld zu sparen. Der Widerstand der Betroffenen war so groß, dass das Landesverfassungsgericht entscheiden musste. Und siehe da, die Regierung hat sich durchgesetzt. Stefan Luthmann aus Schwerin.
Diesen Erfolg wollten sie sich nicht nehmen lassen. Ministerpräsident Sellering und Innenminister Cafier traten zusammen vor die Kameras und Mikrofone. Der Regierungschef von der SPD und der zuständige Minister von der CDU. Sie haben die Reform immer gegen Kritik verteidigt. Heute feiern sie den Spruch der Landesverfassungsrichter gemeinsam. Auch wenn dieser Spruch mit 4:3 knapp ausfiel, jetzt herrsche Klarheit, so Sellering.
Das ist sicherlich eine der mutigsten Verwaltungsreformen, die es bisher in Deutschland gegeben hat. Mecklenburg-Vorpommern hat etwas geschafft, woran andere, zum Beispiel Schleswig-Holstein, gescheitert sind, die einfach vorher aufgegeben haben. Diese Reform ist von vitalem Interesse für unser Land. Die Zahl der Einwohner ist zurückgegangen, wird weiter zurückgehen. Es ist klar, dass die Mittel des Landes weiter zurückgehen. Mit diesen Reformen schaffen wir jetzt zukunftsfähige Verwaltungsstrukturen.
Erleichtert über den Spruch aus Greifswald ist auch Innenminister Cafier. Er hat die Reform gegen den Widerstand auch in seinem CDU-Landesverband durchgesetzt.
Die Kreisgebietsreform ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einem modernen und zukunftsfähigen Land. Auch in den neuen Kreisstrukturen wird es in Zukunft weiter so sein, dass die Verwaltung am Bürger bleibt. Und dass wir auch damit nah am Bürger für die Probleme auch weiterhin zur Verfügung stehen. Sie bringen den neuen Landkreisen schon mittelfristig Einsparungen durch weniger Verwaltung.
Cafier und Sellering stehen im Wahlkampf. In 2,5 Wochen sind Landtagswahlen. Mit dem Spruch aus Greifswald können jetzt, wie geplant, am 4. September auch die Kreistage und die 6 neuen Landräte gewählt werden. Außerdem entscheiden die Bürger über die neuen Namen der Kreise. Schade, sagt die Opposition aus Linke und FDP. Sie lehnt die Reform ab. Der Vorsitzende der Linksfraktion Holter sagte, die Reform müsse vom neuen Landtag überprüft werden. Es müsse kontrolliert werden, ob wirklich Kosten gespart werden. Ähnlich sieht das die FDP. Ihr Fraktionschef Rolf sagte, mit Blick auf die knappe Entscheidung, die Landesregierung sei mit einem blauen Auge davon gekommen.
Die CDU in Schleswig-Holstein ist bemüht, ihre personellen Kalamitäten so schnell wie möglich vergessen zu machen. Am Sonntag hatte ihr Landesvorsitzender von Bötticher wegen der Liebesaffäre mit einer 16-Jährigen alle Ämter niedergelegt. Seit heute tritt die Nord-CDU mit einer neuen Doppelspitze an. Uwe Nieber stellt die Herren vor.
Im Eiltempo aus der Krise. Der Plan geht auf. De Jager und Kalsen sind die Namen, die für Schleswig-Holstein CDU stehen. Nicht länger der des einstigen Hoffnungsträgers Christian von Bötticher. Der scheint nicht mehr interessant zu sein für die Boulevardpresse. Sie druckt keine weiteren Details aus seinem Liebesleben. Er hat sich ins Private zurückgezogen, meidet das Regierungsviertel in Kiel. Der Wahl seines Nachfolgers im Amt des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion blieb er fern. Die verlief wie erwartet für Johannes Kalsen. Seine Fraktionskollegen wählten ihn mit deutlicher Mehrheit.
Es gilt jetzt darum, Ruhe zu haben, die Diskussionen abzuschließen, den Blick nach vorne zu richten, die inhaltliche Arbeit der bürgerlichen Landesregierung hier in Kiel fortzusetzen, zu begleiten, zu unterstützen. Dort haben wir noch eine Menge vor. Und Sie wissen, es liegt ein Landtagswahlkampf vor uns. wo es natürlich wichtig ist, dass wir unseren Spitzenkandidaten Joost de Jager unterstützen. Wir kennen uns einige Jahre schon, wissen, was wir voneinander zu halten haben, dass wir uns aufeinander verlassen können. Das ist, glaube ich, für die Zukunft ganz wichtig.
Teil 1 der Krisenbewältigung ist damit unter Dach und Fach. Der zweite folgt Ende September. Dann soll Wirtschaftsminister Joost de Jager zum neuen Landesvorsitzenden gewählt werden. Die Wahl auf einem Sonderparteitag ist ein Selbstläufer. Er hat die volle Rückendeckung vom CDU-Landesvorstand und den Kreisfürsten der Partei. Seit seiner Nominierung am Dienstagabend stimmt sich der Mit-40er auf seine neue Spitzenrolle ein.
Die Tatsache, dass die CDU es geschafft hat, innerhalb von einer Woche die personellen Voraussetzungen dafür zu klären, dass wir jetzt schnell tatsächlich auch die Grundlage dafür schaffen können, dass wir erfolgreich in diesen Wahlkampf ziehen, ist eine ganz beachtliche Leistung. Ich nehme mal an, dass viele es uns nicht zugetraut haben. Ich fürchte sogar, dass einige darauf gesetzt haben, dass wir es nicht schaffen. Aber wir haben es geschafft und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Signal.
Doch die Krise hat Spuren hinterlassen. Die Partei ist in der Wählergunst abgesackt. Ihre Mitglieder schwanken noch zwischen Empörung und Aufbruchsstimmung. Noch nicht vom Tisch sind Spekulationen über eine interne Intrige gegen Christian von Bötticher, dem politischen Ziehsohn von Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen. Der hat dafür keine Erklärung.
Ich weiß von keiner und ich kann mir das auch nicht vorstellen, denn diese Geschichte ist in sich schon eine Geschichte für die Presse gewesen. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich kann nur für mich sprechen, hundertprozentig für mich sprechen. Hier aus der Staatskanzlei ist nichts herausgegangen.
Für das neue Spitzenduo der Nord-CDU beginnt jetzt der Wettlauf gegen die Zeit. De Jager und Kalsen bleiben knapp 9 Monate, um Parteimitglieder und bürgerliche Wähler für sich einzunehmen, um nach der Landtagswahl 2012 den angestrebten Regierungserhalt zu vermelden.
Er galt als einer der erfolgreichsten Manager am Luftfahrthimmel, Joachim Hunold, Gründer und Chef der zweitgrößten Fluggesellschaft in Deutschland, Air Berlin. Nun hat er sich überraschend verabschiedet und einen mindestens so bekannten Manager als Nachfolger präsentiert, Hartmut Medorn, Hintergründe von Jan Palukat.
Er ist nicht irgendein Vorstandschef. Joachim Hunold hat die 1979 gegründete Air Berlin mit preiswerten Ferienflügen in den Süden groß gemacht. Sein bis dahin größter Erfolg, der Börsengang 2006, mündete zugleich in Hunolds größte Niederlage. Denn durch Zukäufe etwa der DBA, des Ferienfliegers LTU und anderer wurde Air Berlin groß und immer größer, transportierte immer mehr Fluggäste und schrieb seit 2008 jedes Jahr rote Zahlen. Hunold gilt als Kämpfertyp. Erste Risse in der Fassade waren in diesem Frühjahr sichtbar. Da musste der 61-Jährige nämlich erklären, warum sein Unternehmen zu Jahresbeginn noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht war, während Konkurrenten wie Lufthansa schon wieder Gewinne schrieben.
Alles das, was wir in den letzten Jahren beschlossen haben, ist immer einstimmig beschlossen worden. Wenn da auch jetzt so diskutiert worden ist, was meine persönliche Planung angeht, ich habe noch einen ungekündigten Vertrag bis zu meinem 65. Lebensjahr. Und ich habe nicht vom Aufsichtsrat auch nur ein Anzeichen gehört, dass sie daran was ändern wollen.
Nun soll auf Vorschlag Hunolds Hartmut Medorn übergangsweise die Führung des Konzerns übernehmen. Medorn, der als Hunold Intimus gilt, sitzt bereits im Aufsichtsrat des Unternehmens. Als eigentlicher Kronprinz gilt vielen Paul Gregorowitsch von der holländischen KLM, der zum 1. September in den Vorstand aufrückt. Dass mit ihm bereits im Frühjahr ein ausgewiesener Sanierer in den Vorstand berufen wurde, erscheint rückblickend als Anfang vom Ende der Ära Hunold. Denn anders als die Pressemitteilungen des Unternehmens glauben machen, sind es wohl nicht allein äußere Faktoren, die eine Rolle spielen bei den roten Zahlen. Denn Vulkanasche, Luftverkehrssteuern oder höhere Spritpreise belasten auch die Wettbewerber. Experten sagen, Air Berlin sei zu schnell zu groß geworden und wollte zu vieles zugleich sein. Ein bisschen Billig-Airline, Urlaubsflieger wie Manager-Shuttle, Langstrecke wie Kurzstrecke, Westerland wie New York City. Vielleicht, vermutet der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt, war es von vornherein zum Scheitern verurteilt, Branchenprimus Lufthansa Paroli bieten zu wollen.
Es gibt in keinem europäischen Land einen zweiten gleich großen Wettbewerber neben dem Platzhirsch.
Jetzt schaltet die Air Berlin-Führung um von rasanter Expansion auf Sparkurs. 16.000 Flüge sollen gestrichen werden. Die Kapazität der 6 größten europäischen Fluglinie reduziert sich so um etwa 5%. Betroffen seien vor allem kleinere Flughäfen. Erfurt wird beispielsweise gar nicht mehr angeflogen. An den 4 Drehkreuzen Berlin, Düsseldorf, Wien und Palma de Mallorca wolle das Unternehmen aber festhalten. Für Fluggäste ist der Teilrückzug keine gute Nachricht. Die Preise dürften weiter anziehen. Und sei es über versteckte Gebühren, etwa für Kreditkartenzahlungen, wie es bei den sogenannten Billigfliegern üblich ist, aber auch von Premium-Anbietern wie der Lufthansa immer mehr übernommen wird. Auch Air Berlin kündigte neben den Streckenkürzungen Preiserhöhungen an.
Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Mit diesem Jubelruf wirbt die Baumarktkette Hornbach um Heimwerker. 140 Kunden der Filiale in Hannover-Linden haben aber derzeit wenig Grund zum Jubeln. Sie wurden Opfer von Kreditkartenbetrügern, die ihre Daten aus den Kassen dieses Baumarktes geklaut und dann die betroffenen Konten geplündert hatten. Jörg Beil berichtet.
Die Verunsicherung ist den Hornbach-Kunden in Hannover schon anzumerken. Natürlich haben alle von den Skimming-Fällen gelesen oder gehört. Wenn es möglich ist, bezahlen die meisten heute aus Vorsicht ihre Rechnung im Baumarkt lieber althergebracht, also mit Bargeld, so wie diese Kunden.
Ich zahle nur noch bar. Beste, was man machen kann.
Heute wird sicherlich alles in Ordnung sein.
Man kann ja nichts gegen tun. Man kann halt aufpassen ein bisschen, aber sonst muss man ja zum Bargeld zahlen zurückkommen.
Also wir haben schon darauf reagiert. Wir haben eben an der Kasse gefragt, können wir schon wieder mit EC-Karte bezahlen oder lieber mit Bargeld? Und wir waren jetzt ein bisschen vorsichtig und haben mit Bargeld gezahlt.
Dass die Kunden lieber wieder das Bargeld nutzen, versteht auch Ursula Daut. Sie ist Hornbach-Pressesprecherin am Unternehmenssitz bei Landau in Rheinland-Pfalz. Die Verunsicherung sei nur zu verständlich, sagt sie. Allerdings kann sie zumindest für die Hornbach-Filiale in Linden Entwarnung geben.
Wir haben sofort reagiert. Wir haben alle Terminals in unserem Markt in Hannover-Linden ausgetauscht. Und was noch entscheidend ist, wir haben das Bezahlsystem auf Unterschriftsystem umgestellt. Das heißt, wenn Kunden bei uns bezahlen, brauchen sie keinen PIN mehr einzugeben.
Und nicht nur die Geräte werden ausgetauscht, auch die Mitarbeiter sollen noch einmal besonders geschult werden.
Die Mitarbeiter werden garantiert noch mal sehr dahingehend sensibilisiert, aufmerksam mit diesen Geräten umzugehen. Das ist ganz sicher.
Wie die Betrüger genau vorgegangen sind, ist nach wie vor unklar. Experten der Polizei versuchen derzeit, die Masche herauszubekommen. Klar ist aber, dass die Diebe eine Methode entwickelt haben, bei der auch die Geheimzahl mitkopiert wird. Einen ähnlichen Fall hat es laut Zentrale der Wertschadensbekämpfung bundesweit erst einmal gegeben. Falko Schleier vom Niedersächsischen Landeskriminalamt rät den Verbrauchern, besonders aufmerksam zu sein.
Der Verbraucher ist hier zunächst erstmal chancenlos. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass die Verbraucher es sich angewöhnen, wenn sie mit unbaren Zahlungsmitteln, mit elektronischen Mitteln des Bezahlens umgehen. Das gilt natürlich auch für den Bereich des Online-Bankings. Ganz regelmäßig, möglichst mindestens einmal die Woche, ihre eigenen Kontoauszüge zu kontrollieren, um rechtzeitig den Schaden zu erkennen, rechtzeitig zu erkennen, wenn es hier zu unberechtigten Geldabhebungen gekommen ist.
Und auch die Einzelhändler müssen in Zukunft wachsam sein.
Und zum Schluss der Sport. Jede Menge Qualifikationsspiele zur Fußball-Europa League laufen heute Abend. Zwei davon mit deutscher Beteiligung und eins davon ist bereits angepfiffen, Rolf-Rainer Gex.
Ganz genau, der FSV Mainz 05 ist bekanntlich gescheitert. Hannover 96 ist aber noch drin und will ab 20.30 Uhr gegen den FC Sevilla bestehen. Die Spanier sind klarer Favorit, doch Hannovers Trainer meint, einen Vorteil zugunsten seiner 96er ausgemacht zu haben.
Der Vorteil liegt ja darin, dass Sevilla noch kein Pflichtspiel absolviert hat. Ich habe den Eindruck auch bei meiner Mannschaft, dass man schon auch ein bisschen Spielrhythmus benötigt, um in große Spiele hineinzugehen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir schon 3 Pflichtspiele absolviert haben, alle 3 siegreich gestalten konnten für uns. Das gibt Selbstvertrauen und das wollen wir natürlich auf dem Platz auch zeigen.
Optimismus bei Hannover. Wie sieht es bei Schalke aus? Sie spielen in Helsinki, Sabine Töpper-Wien.
Etwa 1800 Kilometer in den Norden Europas fliegen und dann einfach mal gewinnen in der Playoff-Phase der Europa League? Nee, so einfach geht das nicht für den FC Schalke 04. Champions League-Halbfinalist der letzten Saison. 0:1 hinten hier beim finnischen Rekordmeister vor 10.700 Zuschauern in so einem kleinen, schmucken Stadion, in dem Kunstrasen liegt. Unweit vom Olympiastadion Finnlands. Schalke tut sich schwer. Schalke hat Probleme in dieser Anfangsphase in der Innenverteidigung mit Hövedes und mit Papadopoulos. Metzelder ja verletzt ausgefallen. Und die Folge: in der dritten Chance macht Helsinki in der 18. Minute das 1:0. Absolut verdient durch den jungen Finnen Timo Pukki. Schöner Schuss aus 17, 18 Meter halbrechte Position. Tja, Schalke liegt zurück. 0:1.
Das ist überraschend. Sabine Töpper-Wien berichtete aus Helsinki, wo die Schalker mit einem Tor in Rückstand liegen.
Rolf-Rainer Gex live im Studio. Das war das Echo des Tages. Sie können die Sendung auch im Internet nachhören unter ndr.de/info und wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Jürgen Hannefeld.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.